Rolle rückwärts. Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Moin und schön, dass Sie wieder reinhören bei unserer neuen Folge von Rolle rückwärts. Mein Name ist Tromke Clausen und heute bei mir zu Gast ist Anja Wolsthoff, Leiterin der Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik beim DGB und gleichzeitig Leiterin des Fachausschusses Aufwertung und Umverteilung von Sorgearbeit des Deutschen Frauenrats. Herzlich willkommen, Frau Wolsthoff.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung, Frau Clausen.
Frau Wolsthoff, wir wollen uns heute mit dem Thema auseinandersetzen, was lernen wir aus Corona? Und wir wollen dabei auch unseren Zuhörenden einmal das Wort gönnen, zumindest denjenigen, die bei unserer Umfrage im Herbst 2020 mitgemacht haben. Damals haben wir Eltern befragt, wie sie mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 umgegangen sind, als ziemlich überraschend alle Betreuungseinrichtungen, Kitas und Schulen geschlossen waren und sie jetzt auf einmal Beruf und Kinderbetreuung parallel organisieren mussten. Dazu haben wir fast 1000 Rückmeldungen bekommen, 1000 O-Töne. Und davon haben wir jetzt ein paar ausgesucht, die wir im ersten Teil vorlesen wollen, darüber sprechen wollen, wie Eltern das erlebt haben, diese Situation. Und im zweiten Teil haben die Eltern auch Wünsche geäußert, was sich ändern müsste, damit die Verteilung von Arbeit und Familie zwischen den Geschlechtern gerechter aufgeteilt werden müsste oder könnte. Fangen wir mit dem ersten an, Frau Wolsthoff. Mit der Schließung der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hat der Großteil der Eltern sich auf einmal im Homeoffice wiedergefunden. Jetzt könnten wir doch vielleicht meinen, dass das Homeoffice das Allheilmittel war oder vielleicht auch ist, weil es doch den Eltern die Betreuung ihres Nachwuchses ermöglicht. Dazu hier die Meinung unserer Zuhörenden. Eine Mutter schrieb uns: Es ist eine große Belastung, insbesondere dann, wenn Schule schließt. Homeoffice, 30 Stunden, und Betreuung parallel geht einfach nicht. Eine weitere Mutter schreibt uns: Ich konnte zum Glück im Homeoffice arbeiten, aber selbst Teilzeit ist zeitlich kaum schaffbar, wenn ein 8-Jähriger permanent beschäftigt werden will. Das Argument, man könnte die Arbeitszeit ja abends nachholen, ist auch ein Hohn. Wer hat dafür noch Kraft, wenn er bereits 14 Stunden Familienarbeit geleistet hat? Und eine letzte Wortmeldung. Die Zeit, in der Kitas geschlossen hatten, war schrecklich. Mein Mann musste ins Büro und war den ganzen Tag weg. Ich war allein zu Hause mit zwei Kindern und habe versucht, dabei Vollzeit zu arbeiten. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Bei jeder Videokonferenz fiel mein Einjähriger von der Couch, aß Blumenerde, spielte mit der Steckdose. Ich konnte niemandem gerecht werden und war extrem gestresst. Frau Wolsthoff, wenn Sie das jetzt so hören, was ist da Ihrer Meinung nach falsch gelaufen und was müssten wir nach Corona ändern, wenn Homeoffice ein fester Bestandteil bleiben oder werden soll? Und welche Chancen kann Homeoffice bieten?
Ja, Frau Clausen, die Originaltöne, die Sie gerade vermittelt haben, spiegeln natürlich das, was wir auch in den Gewerkschaften und auch beim Deutschen Frauenrat vielfach gehört haben aus der Situation, gerade im Frühsommer des letzten Jahres, die sich aber dann ja für viele auch bis heute hinzieht. Wir haben damals in der Politik, die mit der Pandemie ja auch sehr plötzlich und ohne Erfahrung konfrontiert war, die Situation gehabt, einerseits die Kitas schließen, Kitas und Schulen schließen zu müssen und auch zu wollen und somit auf die Pandemieentwicklung zu reagieren und andererseits die Menschen nach Möglichkeit ins Homeoffice zu schicken, um Mobilität und Kontakte einzuschränken. All das war sicher richtig und nachvollziehbar im Sinne der Pandemiebekämpfung, aber vergessen oder als selbstverständlich vorausgesetzt hat man dabei, was passiert eigentlich mit der Kinderbetreuung. Und wir wissen, dass gleich zu Beginn der Pandemie auch überlegt wurde, was tun wir denn mit Eltern, die aufgrund der mangelnden Kinderbetreuung, also durch Schule oder durch Kita, nicht ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können und nicht Geld verdienen können. Und dann hat man eine Entschädigungszahlung erdacht, die im Infektionsschutzgesetz verankert wurde. Und da manifestiert sich sozusagen der Kardinalfehler, den Politik an der Stelle in Bezug auf Kinderbetreuung und Eltern gemacht hat. Man hat vorausgesetzt, man kann gleichzeitig Kinder betreuen und im Homeoffice arbeiten. Denn in dieser Entschädigungszahlung wurde festgelegt, dass diejenigen, die im Homeoffice sind, keinen Anspruch auf Entschädigungszahlung haben. Also wer im Homeoffice ist, kann seiner Erwerbstätigkeit nachgehen, war der Gedanke, und muss deswegen also keine Entgeltersatzleistung beantragen. Das war natürlich ein, ich will mal freundlich sagen, naiver Blick auf die Situation. Und nach wenigen Wochen war klar und haben Eltern laut gesagt, dass das so nicht geht. Hätte man das im Detail durchdacht, wäre das vorher klar gewesen. Wir haben als Gewerkschaften uns auch ganz heftig dagegen gewandt, diese Regelung in diesem Gesetz festzuschreiben, weil damit ja auch festgeschrieben wurde quasi, dass der Gesetzgeber erwartet, dass Homeoffice und Kinderbetreuung gleichzeitig geht. Das war ein Fehler, das hat die Politik dann im Nachhinein auch eingesehen und hat dann ja im Verlauf des Jahres daran etwas geändert. Wir haben seit Ende letzten Jahres eine Regelung, dass Eltern, die wegen mangelnder Kinderbetreuung nicht erwerbstätig sein können, auf Kinderkrankentage zurückgreifen können, vergleichsweise unkompliziert, gleichzeitig einen Freistellungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber haben und das alles in dem geübten Sinn funktioniert, wie das auch sonst bei kranken Kindern funktioniert. Das ist erheblich besser und setzt eben nicht mehr voraus, dass beides gleichzeitig läuft. Was ist passiert? Da, wo Homeoffice und Kinderbetreuung vereinbart oder nicht vereinbart wurden oder werden konnten, wir haben eine enorme Belastung für Frauen, denn zumeist sind es die Frauen, die die Sorgearbeit an der Stelle übernommen haben. Wobei ich betonen will, es geht ja nicht nur darum, die Kinder zu betreuen und zu beaufsichtigen, sondern es geht ja auch darum, alles drumherum zu erledigen, was an Hausarbeit mehr anfällt. Wenn ich Kinder nachmittags aus der Kita, idealerweise nachmittags aus der Schule abhole, dann haben die schon eine warme Mahlzeit hinter sich. Wenn die aber den ganzen Tag zu Hause sind, dann kriegen die Frühstück, Vesper, Mittagessen und nachmittags nochmal was. Da, wo das Obst in der Kita sonst geschnitten wird, kurz bevor die Kinder nach Hause geholt werden, muss ich das auch erledigen. Also es geht ja nicht nur darum, die Kinder zu betreuen, Homeschooling zu machen, sondern es ist auch die anfallende Hausarbeit, das Kochen, das Putzen und so weiter, das in größerem Umfang stattfindet, was aus meiner Sicht häufig aus dem Blick gerät. Und das ist eben vornehmlich bei den Frauen hängen geblieben, weil wir die Situation haben, dass Frauen ja zumeist die niedrigeren Einkommen haben als ihre Partner und dann sozusagen die Situation da, wo man auch zurücktreten muss vom Job und Arbeitszeit reduzieren muss, dass das dann die Frauen getan haben. Was bietet es aber für eine Chance, ins Homeoffice gegangen zu sein? Wir können auch für Frauen Chancen verzeichnen, sofern wir Homeoffice ohne Kinderbetreuung parallel denken. Denn Frauen konnten vermehrt ins Homeoffice gehen. Wir mussten vor der Pandemie feststellen, dass Frauen ganz häufig der Wunsch nach Homeoffice versagt blieb, dass viel mehr Männer im Homeoffice waren als Frauen. Und wir mussten feststellen, dass die digitale Ausstattung von Frauen eine schlechtere war als die von Männern. Ich will ein Beispiel nennen. 56% der Männer, die Büroarbeit leisten, hatten einen Laptop, aber nur 36% der Frauen hatten einen. Also damit wird Homeoffice einfach auch schwieriger. Der Zugang zu digitalen Arbeitsmitteln war schlechter für Frauen und auch die Zurückhaltung der Vorgesetzten, ihnen Homeoffice einzuräumen, war deutlich stärker. Denn ganz offensichtlich sind Frauen, das lässt sich nicht belegen, das ist eine These, sind Frauen in der Wahrnehmung der Vorgesetzten diejenigen, die sich dann vielleicht im Homeoffice auch schneller von der Arbeit ablenken lassen, weil sie eben Haushalt und Kinderbetreuung möglicherweise damit zu vereinbaren suchen. Und deswegen sind Vorgesetzte zurückhaltender. Wir wissen auch, dass Frauen die gewonnene Zeit durch Homeoffice, also Wege, die eingespart werden, nutzen, um eine bessere Vereinbarkeit herzustellen. Das war vor der Pandemie so. Männer hingegen nutzen die gewonnene Zeit, zum Beispiel durch verkürzte Wegezeiten, eben um mehr zu arbeiten, mehr Überstunden zu machen und mehr Zeit sozusagen in ihre Karriere zu investieren.
Also wenn Homeoffice auch für Mütter eine Chance bieten soll, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Kinderbetreuung, die verlässlich ist, damit Care-Arbeit und Beruf nicht obendrauf kommen, die eingesparte Zeit da nicht wieder anderweitig verwendet wird. Sie haben eben auch schon gesagt, angedeutet, dieser Automatismus, dass es primär die Frauen waren, die in schlechter bezahlten Berufen zurückgetreten sind, um diese sehr, sehr stressige Zeit im Frühjahr überhaupt für die Familie als Ganzes handhabbar zu machen. Da haben wir auch noch ein paar O-Töne gesammelt, und zwar: gut bezahlte Arbeit des Ehemanns in der IT- oder Bankbranche war im Zweifelsfall wichtiger als meine eher schlecht bezahlte, systemrelevante Arbeit als Sozialpädagogin in der Jugendhilfe. Daher meine Arbeitszeit und Energie eingeschränkt zugunsten Homeschooling und Kinderbetreuung. In Klammern, ein dauerhaft telefonierender Vater im Homeoffice ist keine Kinderbetreuung, Klammer zu. Das ist sehr bitter und hinterlässt Spuren im Familienleben. Private Entscheidungen müssen sich ökonomischen Zwängen unterordnen. Systemrelevante Berufe werden entwertet. Eine andere Mutter schreibt: ärgerlich waren nur die dahinterstehenden Muster. Während ich mit dem Wegfall der Betreuung sofort mit unserer Personalabteilung über Möglichkeiten gesprochen habe, hat er gemütlich abgewartet, welche Lösungen ich anbiete, und dann nur noch die Lücken gefüllt. Diese Selbstverständlichkeit hat mich wahnsinnig geärgert, was auch zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Und eine letzte Wortmeldung: ich habe zum Oktober hin gekündigt, aus Angst vor der wiederkehrenden Situation aus dem Frühjahr, welche sich ja derzeit ankündigt. Somit nehme ich Druck aus der Familie und werde nicht zwischen Homeoffice, Kleinkindbetreuung und Lehren der größeren Kinder zusätzlich noch zum Haushalt zerquetscht. Frau Woisdorf, das ist genau das, was Sie angedeutet haben. Diese Automatismen, die sich da gezeigt haben, hat Sie das überrascht, dass wir Frauen vielleicht noch gar nicht so weit sind, wie wir dachten, dass wir zurück in diese alten Rollen gedrängt werden? Was muss sich hier ändern?
Also man merkt, wie fragil die Situation noch ist. Und die Corona-Pandemie hat ganz deutlich wie in einem Brennglas gezeigt, wo es noch die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern im Erwerbsleben und daraus resultierend auch im Privatleben gibt. Lassen Sie mich vorwegstellen, es gibt sozusagen einen Teufelskreis aus der Entgeltlücke, die es ja zwischen Männern und Frauen von knapp 20% gibt, und der Sorgelücke, also der Lücke in dem Zeitaufwand, den Männer und Frauen für Sorgearbeit, Kindererziehung, Kochen, Putzen, Waschen aufwenden. Das ist ein Teufelskreis. Das eine bedingt das andere. Wer nämlich schlechter verdient, und da kommen wir auf die ökonomischen Zwänge, den einen Ihrer O-Töne da auch erwähnte, wer schlechter verdient, geht eher in die Sorgearbeit. Wer mehr Sorgearbeit macht, hat schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt und damit auch schlechtere Chancen auf gute Verdienste. Also das ist ein Teufelskreis, den man nur durch Impulse von außen durchbrechen kann. Und wir haben in der Corona-Krise gemerkt, genau wie stark der zum Tragen kommt. Wenn wir die positiven Effekte, die Kinderbetreuung, die hat, wegnehmen, dann rutschen die Paare, und über die sprechen wir ja hier, dann rutschen die Paare mit Kindern wieder in die alten Muster zurück, weil diejenige, die schlechter verdient, und es ist zumeist die Frau, einfach wieder in die Situation gerät, ganz selbstverständlich für die Sorgearbeit zuständig zu sein. Und der Mann, der sich sozusagen als Besserverdiener versteht und auch in der Situation ist, dann sagt: ich verdiene jetzt das Geld, dann übernimm du die Sorgearbeit. Es sind ökonomische Zwänge, in denen Paare sich befinden, und die handeln in der Situation, in der sie im Moment sind, wirtschaftlich sinnvoll. Das hat langfristig natürlich ganz negative Auswirkungen auf Erwerbsbiografien für Frauen. Wenn sie gerade in der Corona-Krise jetzt ausgestiegen sind oder ihre Arbeitszeit reduziert haben, wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns klarzumachen, dass in einer krisenhaften Situation Arbeitszeitkonten ganz schlecht wieder hochgefahren werden können, nicht so ohne weiteres man aus der Teilzeit wieder zurückkehren oder gar komplett einen neuen Job finden kann. Das heißt, Mütter, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder ihre Erwerbstätigkeit ganz unterbrechen, haben über den Rest ihrer Erwerbsbiografie bis hin zur Rente Einbußen. Das ist ein großes Problem an der Stelle. Und hier muss Politik sozusagen ganz aktiv die Lehre aus der Corona-Zeit ziehen, dass wir den Gender Pay Gap, also die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern, tatsächlich jetzt überwinden müssen, und dass wir gleichzeitig auch adressieren müssen die Sorgelücke, dass wir darauf hinarbeiten müssen, dass eine partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bei den Paaren selbstverständlicher wird und dass wir dafür Anreize haben.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Wir haben ja die Eltern in unserer Befragung damals auch gefragt, was müsste sich ändern für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und da haben wir eine Rückmeldung, Abschaffung finanzieller Anreize, zum Beispiel für das Ernährermodell. Eine Mutter antwortet uns, finanzielle Anreize, Steuermodelle, die das Ernährer-Hinzuverdienst- oder Zuverdienermodell unterstützen, müssen abgeschafft werden. Ein Gesetz, das verbietet, Frauen und Männer ungleich zu bezahlen, höhere Tarifbindung, Abschaffung des Ehegattensplittings, massiver Ausbau von Krippen und Kitas. Frau Weusdorf, glauben Sie, dass das sinnvolle Ziele sind? Sicherlich glauben Sie das, aber sind das auch die richtigen Anreize oder sind das die Stellschrauben, wo wir ansetzen müssen?
Ja, das sind lauter richtige Stichworte, die ich nur unterstützen kann. Wobei wir ein Gesetz, das ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern verbietet, ja quasi haben, weil wir das sozusagen grundgesetzlich festgeschrieben haben. Aber wir müssen tatsächlich an der betrieblichen Praxis ansetzen und an ganz vielen anderen Punkten. Vielleicht fange ich bei dem an, was den meisten am eingängigsten erscheinen wird, nämlich der Ausbau der Kinderbetreuung. Ich persönlich lebe in Berlin und da hat man immer das Gefühl, man lebt ohnehin auf der Insel der Glückseligen, was Kinderbetreuung auch von kleineren Kindern betrifft. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, Kinder betreuen zu lassen. Hier sind Kitas eine etablierte Sache. Hier hat kaum jemand, also hier gibt es kaum Angebote, die sozusagen 9 bis 12 Kindergarten sind, wie ich das aus meiner Kindheit kenne, sondern hier gibt es ganz viele ganztägige Angebote. Auch die sind inzwischen in Berlin zu knapp, weil Berlin boomt, aber es ist zumindest die Struktur da. Das ist ja noch längst nicht in allen Bundesländern gleichermaßen da. Da haben wir noch viel zu viele Kinderbetreuungen, die sozusagen von 9 bis 12 angeboten werden, am besten noch mit einer Mittagspause und dann nochmal von 14 bis 16 Uhr, wo man zwischendurch die Kinder zum Mittagessen nach Hause holt und danach wieder in die Nachmittagsbetreuung bringt. Das hilft natürlich gar nicht, wenn Frauen erwerbstätig sein wollen. Das ist keine gute Situation und da muss die Politik insgesamt sozusagen auf der praktischen Ebene noch mehr nachlegen. Wir haben den Betreuungsanspruch auch für die unter Dreijährigen, das ist gar keine Frage. Im Grunde hat jedes Kind ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf Betreuung, aber das ist einfach in der Realität noch nicht angekommen. Da gibt es einen viel höheren Bedarf, als wir Plätze haben. Also da muss ausgebaut werden. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Viele Eltern sind mit dem, was da geboten wird, auch noch nicht zufrieden. Das Gleiche gilt auch, und da ist die Politik ja im Moment sozusagen in der Debatte, für die Betreuung von Grundschulkindern. In viel zu vielen Bereichen haben wir noch den Effekt, dass die Grundschulkinder um 13:30 vor der Tür stehen, noch kein Mittagessen hatten und dann auch bei den Hausaufgaben betreut werden müssen. Hier müssen wir viel mehr Ganztagsangebote haben. Und wenn ich Ganztagsangebote sage, dann meine ich, dass auch hier die Eltern qualitativ gute Angebote erwarten, nicht nur quantitativ gute. Und dann meine ich, dass danach nicht nur betreut wird, sondern dass auch mit den Kindern gearbeitet wird. Am liebsten wären uns als Gewerkschaften gebundene Ganztagsschulen, die tatsächlich auch ein rhythmisiertes Angebot haben, wo dann nicht die Kinder um 4 Uhr nach Hause kommen und sofort anfangen müssen, Hausaufgaben zu machen, Vokabeln zu lernen oder das Einmaleins zu üben. Also das wäre ganz, das ist einer der allerwichtigsten Bereiche. Ohne den wird es nicht funktionieren. Das ist die Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben. Der zweite Punkt, der genannt worden ist, natürlich ist die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen erstrebenswert. Und das wird nur funktionieren, wenn wir nicht im steuerlichen Sinne und in ganz vielen anderen Bereichen sozusagen immer noch Pfade legen würden, die Frauen davon abhalten, erwerbstätig zu sein oder die Paare dazu verleiten, ein modernisiertes Ernährermodell zu fahren, in dem der Mann Vollzeit erwerbstätig ist und die Frau Teilzeit hinzuverdient, in Anführungszeichen. Und da ist natürlich ein Grund das Ehegattensplitting und die Steuerklassenkombination 3 und 5. Die Steuerklassenkombination 3 und 5 hat den Effekt, dass derjenige, oder in dem Fall muss ich ganz deutlich sagen, diejenige, die in einem gemeinsam veranlagten Haushalt weniger verdient, fast immer in der Steuerklasse 5 ist und über ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinaus besteuert wird, weil alle Freibeträge für beide Partner bei demjenigen landet, der in der Steuerklasse 3 ist. Das führt dann dazu, dass Paare den Eindruck haben, der Mann in der Steuerklasse 3, der gut verdient, hat eine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als die Frau, die in der Steuerklasse 5 unverhältnismäßig hoch besteuert wird. Und das führt dann dazu im Abgleich zwischen den Kinderbetreuungskosten, die entstehen, wenn die Partnerin arbeitet, dass man sagt, das lohnt sich gar nicht, weil das geringe Einkommen, das du nach Hause bringst, das geben wir auf der anderen Seite wieder für die Kita oder für die Tagesmutter oder wie auch immer aus. Deswegen bleibt doch gleich zu Hause, dann haben wir das alle bequemer und einfacher. Das ist natürlich fatal. Dazu trägt natürlich auch das Ehegattensplitting bei, dass sozusagen gut verdienende Paare steuerlich bevorzugt, die ihre wirtschaftlich, also die, bei denen derjenige, der am meisten verdient, auch Alleinverdiener ist oder einen besonders großen Anteil verdient. Also die ungleichen Verdienste von Paaren werden da sozusagen steuerlich nochmal bevorzugt. Da muss man ganz dringend ran und aus unserer Sicht als erstes an diese Steuerklassenkombination 3 und 5, die ja auch noch den negativen Effekt hat, dass jede Transferleistung, die nach dem Nettoentgelt berechnet wird, für Frauen besonders schlecht ausfällt. Das heißt, Paare gehen in eine Beziehung, verdienen zwar vielleicht nicht gleich viel, aber ähnlich viel, dann kommt das erste Kind, dann geht die Frau nach einer Familienphase in Teilzeit zurück in der Steuerklasse 5 und wenn das zweite Kind kommt, dann wird das Elterngeld auf der Grundlage der Steuerklasse 5 berechnet und fällt viel, viel geringer aus, als würde es auf Grundlage einer anderen Steuerklasse berechnet. Das ist im Übrigen, und das hat sich in der Corona-Krise als großes Problem erwiesen, ja auch so, was Arbeitslosengeld betrifft, was Kurzarbeitsgeld betrifft. Da gehen die Frauen, wenn sie vorher in der Steuerklasse 5 waren, mit unverhältnismäßig geringen Entgeltersatzleistungen aus einer solchen Situation hervor. Also das zwei Punkte, an denen unbedingt gearbeitet werden muss. Kinderbetreuung, da sind wir gesetzlich auf einem guten Wege, da fehlt es noch an der Praxis. Und Steuerpolitik, da fehlt es einfach auch noch an den richtigen Gesetzen. Und zur Entgeltgleichheit könnte man nochmal einen abendfüllenden Vortrag halten. Da sind sicherlich auch noch einige Aktivitäten notwendig, genau wie bei der Arbeitszeitpolitik.
Das ist auf jeden Fall. Was ist mit den Minijobs? Die haben wir jetzt so ein bisschen ausgeblendet. Die Minijobber waren auch die ganz großen Verlierer in dieser Krise. Sie hatten überhaupt gar keinen Anspruch auf Transferleistungen und waren häufig auch diejenigen, die als erstes ihre Arbeit betriebsbedingt verloren haben. Die Arbeitgeber haben da überverhältnismäßig viele Kündigungen ausgesprochen. Und Minijobs sind auch, zumindest hier bei uns im Land Bremen, primär Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. Was müsste bei Minijobs geändert werden?
Gut, dass Sie das Thema ansprechen. Da gibt es einen ganz schlichten Änderungsbedarf. Es darf keine Minijobs mehr geben, die nicht sozialversicherungspflichtig sind. Das heißt, wir wollen als Gewerkschaften die soziale Absicherung ab der ersten Arbeitsstunde. Das hat mehrere Gründe und sie sind in der Pandemie sehr deutlich geworden. Minijobs sind keine sicheren Jobs. Sie sind immer Jobs, die als Aushilfe betrachtet werden. Die Minijobbenden sind nicht nur in Bremen zumeist Frauen, sondern das ist bundesweit der Fall. Damit stehen sie immer als erstes sozusagen da, wenn es darum geht, betriebsbedingt Arbeitskräfte zu reduzieren. Minijobs sind deswegen schwierig, weil sie eben keine soziale Absicherung bieten, weil es sozusagen eine Verdienstgrenze bei 450 Euro gibt und das sozusagen eine Abbruchkante darstellt. Wer 451 Euro verdient, geht in die normale Steuerpflicht, geht in die Sozialversicherungspflicht und deswegen ist das sozusagen eine Mauer, die Frauen davon abhält, mehr zu verdienen und ihre Arbeitszeiten zu erhöhen, selbst wenn sich das manchmal in der Lebenssituation anbieten würde. Und gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass diejenigen, die aus dem Minijob rausfallen, dann ganz, also eben keine Absicherung haben, keine eigene Absicherung, weil wer nicht sozialversichert ist, wer keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat, hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, hat keinen Anspruch auf Kurzarbeitsgeld. Das ist in der Logik des Systems richtig, zeigt aber, wie wichtig es ist, einzufordern, jede Beschäftigung muss sozialversichert sein und zwar ab der ersten Arbeitsstunde und nicht erst nach 450 Euro.
Also schon mal ganz viele Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Jetzt ist bald Bundestagswahl und viele Zuhörende haben uns bereits im Herbst 2020 Vorschläge gemacht, was sie sich wünschen im Hinblick auf die Politik. Da schreibt eine Mutter, Wenn ein Unternehmen intern unverhohlen kommuniziert, wieso musst du? Du hast doch eine Frau zu Hause, die kann das machen. Und gleichzeitig die Hand aufhält und Fördergelder will, dann stimmt was nicht. Politik muss weiblicher werden. Und eine weitere Mutter schreibt uns, der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her. Wie viele berufstätige Mütter haben in Politik und Wirtschaft denn wirklich was zu sagen? Wenn wir jetzt Bundestagswahlkampf uns anschauen, was muss sich bei der Politik ändern? Wenn wir jetzt eben schon gehört haben, diese ganzen Digital Gaps, Gender Gaps, die wir da haben, da muss sich doch was tun. Haben wir die Sicht auf die Frauen da irgendwie außen vor gelassen? Was ist Ihre Meinung? Wie kommen wir da durch die Krise am besten durch? Was müssen wir bedenken?
Ja, Frau Clausen, Sie haben zu Recht gesagt, es gibt ganz viele Gaps, also ganz viele Lücken zwischen den Geschlechtern. Es gibt die Sorgelücke, es gibt die Arbeitszeitlücke, es gibt die Entgeltlücke, es gibt einen Digital Gap, also eine Kluft bei der Nutzung von digitalen Medien und beim Zugang zu digitalen Arbeitsmitteln. Und es gibt natürlich dann auch die Rentenlücke. All die zeigen auf, wo es die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen gibt. Und das ist ja nicht gefühltes Wissen, das ist ja belegtes Wissen. In vielen Studien und Untersuchungen, aber auch in 3 Gleichstellungsberichten, die jeweils mit Sachverständigengutachten begonnen haben und die von der Bundesregierung kommentiert worden sind, beziehungsweise der 3. Gleichstellungsbericht wird gerade kommentiert. Der 1. Gleichstellungsbericht hat uns beigebracht, dass wir eine Lebensverlaufsperspektive brauchen, dass Politik also immer den ganzen Lebensverlauf im Blick haben muss, wenn politische Stellschrauben gedreht werden. Also nicht an der einen Stelle das Ehegattensplitting und der Minijob und an der anderen Stelle kein Unterhalt mehr für geschiedene Mütter. Ja, das hat nicht den ganzen Lebenslauf im Blick und blickt schon gar nicht auf die Rente. Der 2. Gleichstellungsbericht hat uns gezeigt, wie wichtig die gleiche Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Partnern ist, damit beide Partner, Männer wie Frauen, über den ganzen Lebensverlauf hinweg wirtschaftlich eigenständig sein können und nicht in Abhängigkeiten voneinander geraten und am Schluss nicht bei den Frauen die Altersarmut droht. Und der 3. Gleichstellungsbericht guckt auf die Digitalisierung und muss noch von der Bundesregierung kommentiert werden und zeigt uns da, welche Stellschrauben angesichts einer sich digitalisierenden Arbeitswelt und des wichtigen Beitrags, den die Digitalwirtschaft leistet, gedreht werden müssen. Und all das ist belegt und dennoch haben wir keine konsistente Gleichstellungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Das liegt an vielen Faktoren. Das liegt daran, dass wir alte Gesetzgebung, tradierte Gesetzgebung haben, wie das Ehegattensplitting. Es liegt aber auch daran, dass bei neuen Gesetzgebungen nicht immer der Blick darauf gelegt wird, was tut dieses Gesetz, was tut dieses neue Vorhaben oder diese Regelung mit der Gleichstellung? Bringt es die vom Grundgesetz postulierte Gleichstellung zwischen Frauen und Männern voran? Ist es neutral gegenüber dieser Kluft oder bringt es möglicherweise sogar einen Schritt nach hinten? Und das müsste man anwenden. Wir brauchen insofern eine weiblichere Perspektive auf die Politik, als dass wir jedes Vorhaben, jedes Gesetz darauf prüfen sollten und müssten, was tut dieses Gesetz mit der Gleichstellung? Vertreibt es sie voran? Oder hat es keine Effekte oder vielleicht sogar negative Effekte? Wenn wir das täten und dann in den Momenten, wo wir negative Effekte sehen, nachsteuern würden, dann könnten wir zu einer viel konsistenteren Gleichstellungspolitik kommen, die dann eben alle verschiedenen Lebensbereiche mit abdeckt. Und das würde uns auch dazu führen, dass wir dringend ein Gender Budgeting brauchen. Das ist ein Fachbegriff, der meint, dass man die Haushaltspolitik des Bundes, der Länder, aber auch der Kommunen darauf ausrichten müsste, dass das, was von der öffentlichen Hand ausgegeben wird, für Männer wie für Frauen gleichermaßen positive Effekte hat. Und wenn wir so denken, dann müssen wir das natürlich auch auf die Krisenüberwindung anwenden und sagen, wenn wir Konjunkturpolitik machen, müssen wir gucken, an welcher Stelle unterstützen wir Branchen, die männerdominiert sind und wie können wir auch frauendominierte Branchen unterstützen. Also wir haben jetzt sozusagen weniger negative Effekte der Krise mehr auf Industriebranchen, die kommen im Moment einigermaßen gut dadurch, haben aber sehr negative Effekte auf viele Dienstleistungsbranchen, wenn wir in den Einzelhandel gucken, der nicht systemrelevant ist, oder wenn wir in die Gastronomie und in die Hotellerie gucken. Das sind natürlich Branchen, in denen sehr viele Frauen zu großenteils auch sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Auch da muss dann Konjunkturpolitik greifen und so angesetzt werden, dass eben nicht nur männerdominierte Branchen, sondern auch frauendominierte Branchen unterstützt werden. Was muss die Politik also außer dieser Gleichstellungsperspektive in allen Politikbereichen noch tun? Was erwarte ich mir nach der Bundestagswahl? Wir brauchen unbedingt Anreiz für die gleichberechtigte Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern. Da muss man ganz dringend nicht nur auf den Arbeitsmarkt gucken, das auch, sondern auch auf den Bereich, der sozusagen scheinbar im Privaten liegt, nämlich die Tatsache, dass Frauen sich um Haus und Kinder immer noch viel mehr kümmern, als es die Männer tun, weil an der Stelle ist das Private politisch. Denn wer keine Chance hat, sich der Sorgearbeit zu entledigen oder sie zu teilen, wird im Erwerbsleben nicht richtig Fuß fassen und nicht reüssieren können und am Schluss dann auch der Gefahr ausgesetzt sein, in der Altersarmut zu landen.
Müssen wir denn nicht auch darauf achten, dass diese politischen Gremien, die das jetzt ja alles entscheiden sollen, auch so besetzt sind, dass da auch tatsächlich Frauen zu Gehör kommen? Also ich habe das phasenweise zumindest so wahrgenommen, dass da einfach immer nur Personen im Anzug standen, aber kaum eine Frau auf den Bildern zu sehen war. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, wir haben auch in der Corona-Krise das bemerkt, was vorher natürlich in der Politik an vielen Stellen immer noch passiert, dass wir stark männlich besetzte Gremien haben. Wir haben das bei Expertenrunden gemerkt, an vielen Stellen. Ich glaube auch, dass wir mehr Frauen in der Politik brauchen, mehr Entscheiderinnen mit kleinem I in politischen Zusammenhängen, aber auch Expertinnen an vielen Stellen. Das alleine wird es aber nicht ausmachen. Also Repräsentantinnen ja, aber gleichzeitig auch strukturelle Veränderungen. Beides ist, glaube ich, wichtig, weil sonst könnte man natürlich in Deutschland sagen, nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel müssten wir ein Paradies der Gleichstellung sein. Das ist nicht der Fall. Allein das reicht nicht. Gleichwohl, wir streiten auch als Gewerkschaften für Parität in den Parlamenten. Wir sind sehr dafür, gesetzliche Vorgaben zu machen, die uns dazu verhelfen. Das ist völlig richtig, das muss man einfordern. Aber allein das reicht nicht, sondern wir brauchen strukturelle Veränderungen in vielen Vorgaben. Und wir glauben, dass ein Gleichstellungscheck für Gesetze, für politische Vorhaben, für den Haushalt da uns ein ganzes Stück weiterbringen würde.
Frau Woisdorf, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren ganz, ganz viele Impulse, die wir hier bekommen haben. Ganz viele Wünsche und Ziele, die da formuliert wurden. Ich hoffe, dass wir vieles davon umsetzen können. Und vielleicht sprechen wir im Nachgang an die Bundestagswahl oder ein, zwei Jahre später nochmal miteinander und können feststellen, was davon sich tatsächlich realisieren ließ. Und vielleicht erleben wir, unsere Folge heißt ja Rolle rückwärts, dass wir als Frauen oder als Gesellschaft, sage ich mal, vielleicht doch keine so große Rolle rückwärts gemacht haben, sondern es uns irgendwann gelingt, diese Rolle vorwärts zu machen, die wir uns alle wünschen. Vielen Dank, Frau Woisdorf.
Gerne, Frau Clausen. Ich danke Ihnen.
Tschüss.